Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und mit euch zusammen möchte ich unsere neuen Herrscher, die Maschinen-Overlords, willkommen heißen. Guten Abend. Hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch recht herzlich willkommen heiße. Und beschäftigen uns heute mit einem Thema, das auf den ersten Blick das Netz, naja, nicht so direkt am Start mit hat, aber das dadurch vor allem ermöglicht wurde. Es geht um Spiele, genauer gesagt um Indie-Games. In der nächsten Woche sind ja die Games-Tage hier in Berlin, die deutschen Games-Tage, und deutsche Spiele haben ja einen Ruf von, sagen wir mal, sie sind nicht so aufregend wie die ausländischen Schwestern und Brüdern. Aber es gibt eine kleine feine Mitveranstaltung bei den Games-Tagen. Das ist die sogenannte Indie Connect, also eine zweitägige Veranstaltung, die nennt sich Festival, die sich nur mit Indie-Games beschäftigt. Und die konnten natürlich auch vor allem deshalb groß werden, weil es mit dem Netz einfach eine Kommunikationsplattform und einen Vertriebsweg gab, der es einzelnen kleinen Spieleentwicklern ermöglicht hat, ihre Werke an den Mann zu bringen. Was hinter der Indie Connect steckt, wie der Verein Amaze aussieht, der das Ding organisiert hat, all das werden wir heute im Interview rausfinden. Kurz nach 7 wird's losgehen, dann kommt Thorsten Wiedemann von Amaze hier vorbei. Und es gibt natürlich noch viel mehr, ein paar Links, ein paar andere Themen. Und das ist die erste Netzmusik. Die kommt nämlich von etwas, das hier für die Netzmusik-Sparte bei Trackback so etwas wie das Maskottchen ist, Professor Klick. Nach langer Wartezeit hat dieser Netzmusiker nämlich endlich mal eine neue Platte ins Netz gestellt. Nach Abschluss seines Studiums kam erstmal die Info, er muss sich jetzt um Musikjobs und Film und Werbung kümmern. Und da war es nicht selbstverständlich, dass er auch eine Platte geschafft hat. Aber jetzt ist sie da. Curriculum Vitae heißt sie. Eine Sammlung von Klicksongs, die während seines dreijährigen Studiums entstanden sind. Ein Teil davon habt ihr im Netz vielleicht schon mal gehört, aber er hat sie noch alle mal neu gemastert. Und jetzt sind sie bereit, eure Boxen zu sprengen. Eine Ladung des Dynamits hören wir jetzt hier. Und das ist von Professor Klick, All That Matters. We'll be right back.
happiness is all that matters.
Schön, der Professor ist zurück. Curriculum Vitae heißt das Album. All That Matters, der Track, den ihr gerade gehört habt. Professor Klicks, der Künstler. Und den Download, beziehungsweise den Link dorthin, den gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die wir gesehen haben, von denen wir denken, die sind so oft rumgereicht worden oder so interessant, dass sie euch möglicherweise auch interessieren könnten. Präsentiert wird das Ganze von Wayne Schlegel und es geht heute um soziale Netzwerke, ihre Nutzungsbedingungen und die Musikindustrie.
Um Musik im Netz ging es in dieser Woche gleich mehrfach. Zum Beispiel stellte der Bundesverband Musikindustrie die Verkaufszahlen für das Jahr 2011 vor. Wichtigste Erkenntnis: der Musikmarkt schrumpft nicht mehr, digitale Musikverkäufe legen stark zu und Streamingdienste wie Spotify spielen immer noch eine Nebenrolle. Am Freitag dann ein weiterer Meilenstein im Streit GEMA vs. YouTube. Im eigentlichen Urteil ging es um 12 Titel, die auf YouTube gesperrt werden sollen. Hier hat die GEMA Recht bekommen. Wichtigstes Ergebnis dürfte aber sein, dass beide Parteien wieder über eine Musiklizenzierung für YouTube-Videos verhandeln wollen. Als Facebook das letzte Mal seine Nutzungsbedingungen ändern wollte, gab es großen Protest. Facebook hat jetzt eine neue Version vorgestellt, die angeblich auch Kritik und Vorschläge der User berücksichtigt hat. Bis zum 27. April habt ihr jetzt Zeit, die neuen Regeln zu kommentieren. Und falls euch die nicht passen, macht ihr bitte genauso viel Krach wie beim letzten Mal. Falls euch Facebook gar nicht mehr passt, das soziale Netzwerk Pinterest wird schon seit längerem als mögliches nächstes großes Ding angesehen. Die Plattform hat derzeit aber noch den Ruf, vor allem eine Sammelstelle für schicke Mode-, Bastel- und Kochbildchen zu sein. Falls ihr euch mit dem Vorurteil nicht zufrieden geben wollt, aber zu faul seid, selbst zu experimentieren, sei euch Sinas Blogartikel zum Thema empfohlen. In ihrem Blog Sinas Welt erklärt sie, wie Pinterest funktioniert und was daran so reizvoll ist. Aber Vorsicht, denn Sina schreibt, Pinterest ist wie Urlaub fürs Hirn und macht süchtig. Auf dem Entwicklerportal von Facebook könnt ihr euch anschauen, wie gut automatische Gesichtserkennung funktioniert. Ihr könnt dort die Adresse zu einem Foto angeben. Die Software versucht Alter, Geschlecht und Stimmung der zu sehenden Gesichter zu erkennen. Radio Fritze Chris Guse ist demzufolge männlich, überrascht und zwischen 18 und 23 Jahre alt. Für großes Hip-Hop-Hooray hat diese Woche der Auftritt des verstorbenen Rappers Tupac Shakur gesorgt, der zusammen mit Snoop Dogg einen Song performt hat. Nicht nur das Video vom Auftritt wurde durchs Netz gereicht, es dauerte nicht lange, da wurde auch die technische Erklärung dafür nachgeliefert. Und die Spekulation, ob wohl demnächst mit Auftritten von Kurt Cobain, Freddie Mercury und Michael Jackson zu rechnen ist. Apropos Rap-Videos, da tauchte in der vergangenen Woche ein witziger Film über den Dreh eines solchen Videos auf. Mit dabei ein tighter Rapper, eine sexy Tänzerin, eine edle Luxuskarosse und ein überraschendes Ende. Aber das schaut ihr euch lieber mal selbst an.
Ja, sehr zu empfehlen, das selber anzuschauen. Vor allen Dingen, falls ihr mal ein eben solches Video drehen wollt und auf komische Ideen kommt. Guckt euch das an. Trackback.fritz.de ist das Blog zu dieser Sendung. Da findet ihr alle Links. Trackback. Mit Markus Richter, der langsam aber sicher das Gefühl hat, dass er die Vorratsdatenspeicherung überleben wird. Guten Abend. Und man könnte sagen, fast schon seit es diese Sendung gibt, beschäftigen wir uns mit Vorratsdatenspeicherung. Ein Themenkomplex, wo es also ganz grob gesagt darum geht, dass Internetprovider, wenn ihr im Netz seid oder Telefonanbieter, wenn ihr telefoniert, Daten von euch speichert. Welche, wie lange etc., das ist dann immer sozusagen ein genauerer Diskussionspunkt, aber das ist im Groben Vorratsdatenspeicherung. Da gab es diese Woche zwei Schlagzeilen. Das eine ist, dass angeblich der Europäische Gerichtshof gesagt hat, ja, Vorratsdatenspeicherung darf jetzt auch zur Verfolgung von File-Sharing benutzt werden. Das stimmt so nicht ganz, aber um das genauer zu erklären, müssten wir eine Sondersendung dazu machen. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle das Blog Netzpolitik.org. Da steht gerade ganz oben ein Artikel, wo das ganz genau erklärt wird. Und darin befindet sich auch ein Artikel zum zweiten Themenkomplex Vorratsdatenspeicherung. In Deutschland, wo diese Gesetzgebung schon mal versucht wurde, dass für ein halbes Jahr Daten gespeichert werden sollen und das wurde dann sozusagen ja wegdemonstriert, weggeurteilt, geht das jetzt wieder von vorne los, könnte man sagen, denn der Innenminister hat einen neuen Vorschlag zur Vorratsdatenspeicherung. Und wie der aussieht und beurteilt wird, sagt uns jetzt André Meister von eben jenem Blog Netzpolitik.org. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, jetzt sag doch mal genau, was der Herr Innenminister Friedrich dort an dieser Stelle für die Vorratsdatenspeicherung für uns geplant hat.
Genau, noch kurz zur Einordnung haben wir das alte Vorratsdatenspeicherungsgesetz, das auf einer EU-Richtlinie basiert, vom Bundesverfassungsgericht schon bekippt bekommen. Die derzeitige Justizministerin Leutheuser Schnarrenberger hat damals mit dagegen geklagt, ist gegen eine anlasslose Überwachung jeglicher Telekommunikation und hat aber irgendwann als Strohhalm einen Vorschlag gemacht namens Quick Freeze. Das wollte der Innenminister lange nicht als Gesprächsgrundlage akzeptieren, musste das aber nach einem Machtwort von Angela Merkel und angedrohten Strafzahlungen aus Brüssel tun, hat jetzt quasi diesen Vorschlag der Innenministerin genommen und komplett umgeschrieben.
Okay, warte, da muss man dazu sagen, Quick Freeze ist so eine Art Mini-Vorratsdatenspeicherung, wo die Daten für eine Woche gespeichert werden. Wie sieht denn jetzt der neue umgeschriebene Vorschlag aus?
Das Innenministerium möchte speichern, ähnlich wie das schon mal in Deutschland mit dem Gesetz der Fall war und wie es die EU-Richtlinie auch vorschreibt. Und zwar soll für ein halbes Jahr lang gespeichert werden, wer welche IP-Adresse hatte bei jedem Telefonanruf oder jeder SMS, wann wer mit wem kommuniziert hat, welche Telefonnummern, welche Gerätenummern, wie lange das Gespräch gedauert hat, wo sich die jeweilige Person, also das Handy, dabei aufgehalten hat, in welcher Funkzelle, dasselbe auch für jede E-Mail, wann wer eine E-Mail geschickt hat, an wen die ging, mit welcher IP-Adresse man die versendet oder abgeholt hat.
Also im Grunde genommen könnte man kurz sagen, man weiß immer, von wo wer mit wem kommuniziert hat.
Genau, aber das wird immer begründet mit, die Inhalte werden ja gar nicht erfasst, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Aber auch da haben wir Beispiele, wie aussagekräftig diese Kommunikationsdaten sind. Der grüne Politiker Malte Spitz hat mal seine Daten angefordert und daraus kann man ein prima Bewegungsprofil machen, wann er sich wo aufgehalten und auch Kommunikationsprofile, wie seine Kommunikationsstrukturen sind.
Jetzt ist das ja sozusagen, diese Vorratsdatenspeicherung gab es ja schon mal und das hört sich wirklich sehr ähnlich an. Gibt es denn zu diesem gekippten Vorschlag schon noch überhaupt Unterschiede zu dem neuen jetzt vom Innenminister?
Ja, das alte Gesetz wurde ja vom Bundesverfassungsgericht verworfen. Und man wird nicht ein Gesetz einfach copy and paste nochmal neu machen können, sondern muss die Ansagen des Bundesverfassungsgerichts beurteilen. Jetzt ist dieser Entwurf, den wir derzeit auf dem Tisch liegen haben, vom Justizministerin, die eher gegen eine Vorratsdatenspeicherung ist, geschrieben worden und dann vom Innenministerium, die auf alle Fälle in einer scharfen Form wollen, umgeändert wurden. Mhm. Das heißt, die genaue, das ist noch gar nicht okay. Der endgültige Text, die können sich selbst noch nicht mehr einigen darüber.
Das wollte ich gerade fragen, die Justizministerin war ja sozusagen tendenziell eher auf der Seite gegen Vorratsdatenspeicherung, also nicht ganz gegen, dann doch mit Quick Freeze und so, aber wie hat die denn darauf reagiert?
Ja, ich glaube, das war ein Zitat von ihr. Sie hat das Schreiben des Innenministeriums als Zitat kleine Art von Kriegserklärung aufgefasst. Sie hat in der Tat damals mit vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das alte Gesetz geklagt. Und jetzt not amused. Wir werden sehen, ob die sich in nächster Zeit einigen können. Denn Streit gibt es ja auch nicht erst seit gestern.
Wie sieht es jetzt auf der Aktivistenseite aus? Gibt es jetzt wieder demnächst irgendwie große Freiheit statt Angst-Demos? Ist da irgendwas geplant oder beobachtet ihr erstmal nur noch?
Also beobachten passiert permanent. Immer die Zahlen und Fakten und Behauptungen auseinandernehmen, mit denen die Gegenseite arbeitet. Dieses Jahr ist, soweit ich weiß, noch keine große Freedom Not Fear Demonstration in Berlin geplant, eventuell aber in Brüssel, was ganz wichtig ist, denn die Vorratsdatenspeicherung gilt europaweit und basiert auf einer EU-Richtlinie und die ist das Wurzel allen Übels. Die wird zwar derzeit überarbeitet in Brüssel und die endgültige Version wurde uns schon seit einem halben Jahr versprochen, soll demnächst irgendwann mal kommen, aber es sieht leider nicht ganz danach aus, als ob die komplett verschwinden wird. Deswegen wir auch in Brüssel Druck aufbauen müssen, zum Beispiel mit einer europäischen Bürgerinitiative, wo 1 Million Menschen aus ganz Europa unterschreiben müssen und damit aber petitionsähnlich sagen können, wir wollen das nicht. Das wollen wir in nächster Zeit versuchen.
Alles klar, eine Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung europaweit ist also der nächste Schritt, den die Gegner der Vorratsdatenspeicherung unternehmen wollen. Die ganz genauen Sachen dazu könnt ihr nachlesen im Netzpolitik-Blog und den Link direkt dahin gibt es zu André Meisters Artikel im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. So we stay strapped, just the lab, brothers, 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 brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, 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 brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, 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 brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, 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 brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, brothers, brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, 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 brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, 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 brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, brothers, brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, brothers, brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, brothers, brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, brothers, brothers. So we stay strapped, just the lab, brothers, brothers, brothers. Just the lab, brothers. So we stay strapped, 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 just the lab, brothers. We'll be right back.
stay strapped, just to let brothers know we won't stay strapped, just to let brothers know we 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 stay strapped, though we won't stay strapped, though we stay strapped, though we stay strapped, though we stay strapped. Though we stay strapped, though we stay strapped, though we stay strapped, just to let the brothers. Though we stay strapped, just to let brothers, 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 brothers. Though we stay strapped, just to let brothers, 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 brothers. So we stay strapped, just to let brothers, 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 brothers. Though we stay strapped, just to let brothers, 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 brothers. So we stay strapped, just to let brothers know. If you run a fast kid, you could die slow.
Days and Night, My Brothers Know heißt der Track. My Brothers Know heißt auch die EP und die könnt ihr euch runterladen, denn das ist downloadable Netzmusik. Link dazu gibt's natürlich im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Hier geht es ja häufiger mal ums Urheberrecht und die erbitterte Diskussion, die darum geführt wird, ob man jetzt Sachen im Internet umsonst runterladen kann oder vielleicht rechtefrei oder geschützt oder doch nicht und irgendwie. Und wenn man die Diskussion seit einer Weile beobachtet, hat man den Eindruck, da hauen sich zwei Extrempositionen die Köpfe ein. Die einen sagen, das muss alles voller Schutzmaßnahmen sein und teuer und die anderen sagen so, nein, das muss alles umsonst sein. Mittlerweile tauchen aber vermehrt Stimmen auf, die das so aus einem pragmatischen Gesichtspunkt betrachten und das auch mal einfach selber ausprobieren. Wie zum Beispiel die Autorin Petra van Kronenburg, die neulich mal versucht hat, wie es ist, wenn man so ein Buch verschenkt. Dazu hat sie einen langen Blogartikel geschrieben und ist jetzt hier am Telefon. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo Markus, hier ist die Petra.
Du hast ja in diesem langen, langen Blogartikel unter anderem auch mal vorgerechnet, was an einem Buch verdienen würde, also insbesondere was du als Autorin an einem Buch verdienst. Das ist keine Überraschung mehr, wenn du das Buch selbst verlegst, also wenn du dich um alles selber kümmerst. Jetzt könnte man sagen, naja gut, aber wenn ein Verlag das macht, verdienst du zwar weniger, aber hast möglicherweise mehr Reichweite oder so. Würdest du sagen, Verlagswesen ist überflüssig, altmodisch und gehört abgeschafft?
Also das auf keinen Fall. Ich würde sagen, dass sich jetzt im Moment zwei Wege, also eine neue Alternative, das Self-Publishing, ergibt, dass aber beide Wege gleichberechtigt nebeneinander stehen können, je nachdem, was man als Autor eigentlich möchte. Das heißt, der Verlag nimmt mir auch eine Menge Arbeit ab, der macht das Lektorat, der gestaltet das Cover vom Profi und kümmert sich um Vertrieb. Das alles habe ich natürlich als Self-Publisher nicht mehr im Hintergrund. Das heißt, ich muss es entweder selber machen oder bezahlen.
Hm. Und dann findest du die Rechnung, die du aufgestellt hast, für wenn du es verlegst bei einem Verlag, ist die dann fair oder würdest du sagen, na gut, da hättest du schon gerne noch ein bisschen mehr?
Das kommt drauf an, die Verträge sind ja frei verhandelbar. Ich hatte jetzt eigentlich bei einem Taschenbuch mit 6% Tantiemen vom Nettopreis einen richtig guten Vertrag. Es gibt Kollegen, die haben sehr viel schlechtere.
Jetzt hast du's,
das kann man also nicht verallgemeinern.
Okay, also sagen Verhandlungssache. Jetzt ist es so, dass du ein E-Book rausgebracht hast und auch gesagt hast, ich will jetzt mal ausprobieren, ich verschenke das einen Tag lang. Mal gucken, was mir das bringt. Was war das Ergebnis?
Das Ergebnis hat mich vollkommen umgehauen. Ich muss nämlich sagen, ich habe selber alle für verrückt gehalten, die gesagt haben, verschenkt dein Buch. Und gedacht, ihr seid verrückt, ich mache das Buch damit völlig kaputt. Und das Ergebnis war, das Buch verkauft sich so gut wie vorher nie.
Mhm. Woran liegt das?
Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ich schätze mal, ich habe am Anfang Werbung in Social Media gemacht, also Facebook, Twitter, mein Blog. Und da ging es relativ hoch los schon, hat sich aber irgendwie totgelaufen. Das heißt, diese Fans, diese Community, die man da bildet, die reicht irgendwie zu richtigen Verkäufen nicht aus.
Mhm.
Und dieses Verschenken hat jetzt den Effekt gehabt, dass das Buch in der Platzierung beim Händler ganz, ganz oben stand. Es kam also auf Platz 2 der Gratisliste zum Schluss.
Mhm.
Und dadurch wird das Buch erstmal sichtbar für die Kunden.
Ah, so quasi ein tatsächlich, wie man sagen kann, Lock-Angebot im Sinne von, hier, ich verschenke es euch mal und wenn ihr es alle geil findet, sagt ihr weiter, dass es gut ist.
Das ist natürlich auch noch so ein Effekt, also gar nicht mal nur so bös locken. Ich hatte das eigentlich zu Ostern gemacht, ja, an Gründonnerstag und habe gesagt, alle meine treuen Leser und wer mir folgt und so, ich möchte mich mal bei euch bedanken, ich schenke euch meinen Roman. Und da kam auch richtig tolles Feedback, also bei Twitter kamen lauter Tweets, oh, das ist aber nett und das ist ja ein schönes Geschenk, jetzt habe ich gerade über die Osterfeiertage Zeit. Also die Leute haben sich da auch wirklich richtig bedankt, die haben sich da auch nicht ausgenutzt gefühlt oder so irgendwas.
Wie, du hast ja selber gesagt, dass du vorher sozusagen schon Leute für verrückt erklärt hast, die sowas machen. Was haben denn deine Kollegen gesagt?
Also ich habe es eigentlich von einem Kollegen, der zu mir gesagt hat, probier es aus, es funktioniert. Und weil ich hatte immer die Angst, wenn ich mein Buch verschenke, einmal macht mir irgendwie die Buchpreise vielleicht kaputt, dass die Leute erwarten, jetzt gibt's alles nur noch geschenkt und oder für einen ganz, ganz kleinen Preis, dass die gar nicht mehr bereit sind, normale Preise zu zahlen. Und das andere, die Angst war, ich könnte ja irgendwie den Markt übersättigen. Wenn alle Leute das Buch gelesen haben, dann will es keiner mehr. Und der Kollege hatte eben gesagt, er hat gute Erfahrungen damit gemacht mit mehreren Büchern und dann dachte ich, jetzt springe ich mal rein.
Und nach der ersten guten Erfahrung, wie wirst du weiterverfahren?
Ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Man hat ja bei dieser Aktion die Möglichkeit, das Buch 5 Tage insgesamt zu verschenken. Mhm. Die kann man also gruppieren, wie man möchte. Mhm. Und ich möchte es allerdings dann so machen, dass ich das mit einem anderen Buch wieder kombiniere, dass ich sage, so jetzt zum Neuerscheinen von Buch so und so verschenke ich das jetzt nochmal und dann mal sehen.
Verschenken also als Teil einer Vertriebsstrategie kann durchaus funktionieren, hat uns gerade Petra van Kronenburg erklärt. Dafür vielen Dank. Ihr könnt es jetzt nochmal genauer durchlesen. Den ganz ausführlichen Blogartikel gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Natürlich den Link dorthin. Ihr wisst schon.
Thank you.
Andrea, Work the Middle. Immer wieder gibt es ja im Netz Remix-Contests zu diversen Netzmusik-Releases. Das hat natürlich für die Labels, für die Netlabels den guten Erfolg, dass sie neue Musik kommen von Leuten, die nochmal alte Tracks remixen. Aber es kann sich auch für die Künstler lohnen. Und Andrea, der Pariser Produzent, ist dafür ein gutes Beispiel. Der hat nämlich einen Remix-Contest bei Bad Panda Records gewonnen. Und jetzt veröffentlicht er dort seine eigenen Platten. Bedtime Story ist das erste Werk. Eine Platte irgendwo zwischen Electro, Pop und R&B. Da kommt bestimmt bald noch mehr. Jetzt könnt ihr euch erstmal die runterladen. Und hier haben wir gerade einen Ausschnitt daraus gehört, nämlich den Track Work the Middle. Das ganze Ding zum Download findet ihr als Link natürlich im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich habe in den letzten Wochen eigentlich mehr kleine als große Spiele gespielt. Hallo und guten Abend. Und jetzt begeben wir uns zu einer Menge von Nerds, die demnächst durch die Stadt laufen werden. Und nein, ich rede nicht von der Republika, dem Blogger-Treffen, das kommt später. In der nächsten Woche gibt es nämlich die Games-Tage hier in Berlin und im Rahmen dessen findet ein kleineres Festival statt, die sogenannte Indie-Connect, wo es um Indie-Games geht. Das wiederum wird veranstaltet von einem Verein, der sich Amaze nennt und von dem ist Thorsten Wiedemann jetzt hier im Studio. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wir müssen jetzt zuallererst mal die ganz wichtigste Frage klären, und wie sich alle Leute, die ich kenne, die mit Indie-Games zu tun haben, herumdrücken. Das ist die Frage, was ist denn eigentlich jetzt genau ein Indie-Game?
Also generell von der Definition, ein Indie-Game ist ohne Publisher-Finanzierung, ist innovativ und distributiert sich selbst. Also versucht halt durch Online-Distribution ihr Spiel selbst loszuwerden.
Also ist innovativ ist tatsächlich sozusagen Teil der Anforderung. Es reicht nicht, wenn ich einfach irgendein Spiel mache und das selbst verlege, sondern es muss innovativ sein.
Nein, das nicht. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass die sich natürlich mehr trauen. Indie-Game-Designer, die können auf jeden Fall mehr auf die Kacke hauen, die können auf jeden Fall richtig was produzieren, haben im Endeffekt auch nicht wirklich Zeitvorgaben. Mhm. Die haben keinen Produzenten, eben keinen Publisher, der sozusagen sagt, nee, dieser Charakter ist nicht so schön, nee, das ist mir irgendwie ein bisschen zu unsauber, das muss irgendwie besser sein, wir müssen auf die Zielgruppe achten. Nee, also ein Indie kann im Endeffekt viel freier arbeiten und ist im Endeffekt ein Freigeist in der Indie-Szene, in der Game-Szene.
Man könnte es vielleicht vergleichen mit Unsigned-Musik, also wenn man, solange man noch keinen großen Vertrag oder eine große Firma im Nacken hat, ist es ein bisschen freier zu arbeiten. Jetzt seid ihr Amaze, ein Verein, der sich in Berlin mit Spielekultur im weitesten Sinne beschäftigt. Kannst du es noch ein bisschen genauer erklären, wer und was ihr seid?
Also Amaze haben wir 2008 gegründet und der Grund war einfach zu gucken, was es wirklich sonst noch so gibt in der Welt. Uns ist aufgefallen, dass in Deutschland die Indie-Szene beziehungsweise die Games-Kultur noch nicht so weit ist wie zum Beispiel in den USA. Da gab es halt irgendwelche 8-Bit-Festivals und so etwas in diese Richtung. Die Demo-Szene gab es jetzt auch schon länger irgendwie in Deutschland, aber wir dachten irgendwie so, es sollte auf jeden Fall ein Festival sein, wo der Anspruch ist, mehr spielerisch irgendwie mit all dem umzugehen und auch einfach zu gucken, was wirklich irgendwie dahinter steht, hinter Games. Und eben dieses Innovative, dieses Künstlerische rausarbeiten, das hat uns irgendwie sehr interessiert. Also die Konvergenz von Computerspiel und Kunst. Deswegen sind wir auch sehr irgendwie drauf bedacht, irgendwie auch mit Medienkunstfestivals zusammenzuarbeiten.
Jetzt ist ja aber sozusagen dieses Indie-Connect das eine Festival, was ihr einmal im Jahr, glaube ich, macht oder machen wollt.
Genau.
Ihr habt doch noch andere Veranstaltungen, oder?
Also wir haben ja 2009 das erste Mal ein Festival gemacht, das war ein ganz kleiner Rahmen, das war im Endeffekt ein Studenten-Showcase, da wollten wir Universitäten mit Game-Schulen, Games-Academies zusammenbringen und das war der First Step und dann haben wir weiter mit der Club Transmediale gearbeitet, wo wir den Fokus gelegt haben auf Musikgames. Dann natürlich auch eine Konferenz gehabt und diese Indie Connect ist natürlich jetzt rein nur für die Indie-Szene und zwar für die internationale Indie-Szene und jetzt arbeite ich gerade am Projekt, dass Amaze Interact sozusagen nach Johannesburg geht, nach Südafrika und das soll dann sozusagen jedes Jahr in Südafrika passieren was dann ein bisschen weiter irgendwie auch in diesen Medienkunst-Kontext mit reinkommt.
Nicht schlecht, da besteht euch noch einiges bevor. Ja. Jetzt müssen wir noch eine Sache wegen der Spiele an sich klären. Das ist, deutsche Spiele haben ja den Ruf, eher verknöchert und langweilig zu sein. Ist es in der Indie-Szene auch so oder sind die da besser dran, haben die einen besseren Ruf?
Es gibt super gute Spiele und gerade auch, wir haben ja zwei Spiele aus Deutschland, die nominiert sind. Wir haben ja 10 Nominierte für den Award, für den Amaze Indie Games Award, for the most amazing game. Das spricht ja schon für sich, dass deutsche Spiele gar nicht so schlecht sind.
Welche beiden sind das?
Das ist Beat Buddy und Tiny and Big.
Okay. Gut, also deutsche Spiele können auch was, sind immerhin nominiert für den Award, den es bei euch zu hören gibt. Was noch auf der Indie Connect passiert, das klären wir gleich. Vorher hören wir eine kleine Musik aus dem Netz und zwar von den Starlight Girls, The Hunch. Starlight Girls ziehen ihre Motivation und Inspiration ganz klar aus den 60ern, sind auch nicht nur alles Girls und sind auch sonst ein bisschen moderner. Sie stellen nämlich ihre Musik zum Download ins Netz und den Link dazu gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung.
Fritz Trackpack.
Ansonsten beschäftigen wir uns hier gerade mit Indie-Games. Thorsten Wiedemann von Amaze vom Indie-Games-Festival Indie Connect ist immer noch im Studio zu Gast. Hallo und willkommen zurück.
Hallo.
Und wir haben gerade schon mal erklärt, was sind Indie-Games oder wodurch zeichnen sie sich aus? Was ist dieser Verein, der das Ganze veranstaltet? Und jetzt wollen wir ganz konkret werden. In der nächsten Woche finden die Games-Tage in Berlin statt und am Donnerstag und am Freitag ist diese Indie Connect. Was genau passiert da, außer dass ein Preis fürs Most Amazing Indie-Game vergeben wird?
Also wir haben am 25.04., also es fängt ja eigentlich schon am Mittwoch an, ab 17 Uhr die Vernissage im Watt Club, wo eben die Nominierten anspielbar sind und eben noch ein paar Installationen da sind und zum Beispiel Flambeer, das Spiel wird gezeigt, Yeti Hunter und auch 1378 Kilometer von Jens M. Stober, dieses Skandalspiel.
Ach, das von der Mauer?
Das von der Mauer, das ist okay. Dann da auch zu spielen.
Also warte, will ich jetzt ganz kurz erklären, weil wir es jetzt so angeteased haben. Ein Spiel, das wurde zum Jahrestag der Mauer eröffnet, wo man an der Mauer quasi einen Grenzsoldaten spielt. Und es dient dazu, um sich mal Gedanken drüber zu machen, hat aber tatsächlich auch so Kritik hervorgerufen von wegen, oh nein, wie könnt ihr einen Ego-Shooter an der Mauer machen? Das geht doch überhaupt gar nicht. Könnte ich jetzt also selber ein Bild von machen.
Aber das stimmt nicht ganz. Man darf sich auswählen, was man sein möchte. Ah. Man kann eins von beiden sein.
Aber die Kritik bezog sich sozusagen darauf, dass es auch
so... Das ist so immer so bei der Kritik.
Ja, natürlich. Aber wie gesagt, da könnte ich ein eigenes Bild machen. Was passiert noch?
Genau, am 26.04. Haben wir dann die Konferenz. Die startet mit Kaktus, mit Jonathan Söderström, mit einer Keynote, der ein unglaublich toller Game Designer ist und super frei ist und sehr innovativ und wirklich kleine Flash Games macht. Auch innerhalb von 3 Tagen produziert er einfach mal so ein Spiel ganz easy, was auch dann gepublished werden kann von ihm selber, meistens auch Free-to-Play. Am zweiten Tag, am 27. ist eben auch nochmal der zweite Tag von der Konferenz und dann geht's am Abend zum Amaze Games Award.
Was, du sagst jetzt immer Konferenz, das heißt irgendwie, ihr macht da Vorträge oder wie?
Genau, es sind 25-Minuten-Vorträge, die sehr, sehr interessant sind, die in verschiedene Bereiche reingehen, wie zum Beispiel Design, es geht aber auch um die Indie-Philosophie, es geht um den kulturellen Wert in Games, also sozusagen nicht, dass Games kulturell wertvoll sind, sondern dass sozusagen der Inhalt der Games kulturell sind und genau.
Okay, ja. ein großes Programm. Stell mir, wie ist es jetzt, also Indie-Games gut, der normale Hörer jetzt am Rundfunk-Empfangsgerät denkt vielleicht, okay, ich will die spielen oder ich interessiere mich ein bisschen dafür, für welche Zielgruppen ist denn jetzt diese Konferenz, das soll da wirklich jeder hinkommen oder sagt ihr, bitte bleibt mal draußen, das ist nur für Entwickler?
Nee, die Zielgruppe ist grundlegend schon für Leute, die ja wirklich Games produzieren und designen. Generell ist es aber auch so, dass natürlich jeder willkommen ist und natürlich auch jeder reingucken kann und reinschnuppern kann, was da passiert. Auf jeden Fall, die Szene ist sehr, sehr offen und man kann bei Workshops teilnehmen, man kann die Konferenz sich anhören und gucken, was man irgendwie so mitbekommt.
Also gesundes Interesse vorausgesetzt, dürfte ich auch kommen, wenn ich noch keine Ahnung habe.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade um auch den Unterschied zwischen diesen AAA-Titeln zu sehen, ja, und halt diesen Indie-Games, was da überhaupt passiert und mit was sich die Leute überhaupt beschäftigen.
Jetzt ist es ja so, ihr habt ja versucht, diese Konferenz, die ihr wie gesagt auch besuchen könnt, über Start Next zu finanzieren, so ein Crowdfunding-Dienst, wo Leute euch Geld geben können. Das war ja sehr schwerfällig, während auf Kickstarter für das ein ähnlicher Dienst ähnlich funktioniert, irgendwie Millionen eingesammelt wurden für irgendwelche Spielenideen. Woran lag das, dass das in Deutschland so schwerfällig geht oder lag das an eurem Projekt tatsächlich?
Ich weiß nicht, ich habe die ganzen anderen Start-Next-Projekte nicht verfolgt. Also ich denke mal, dass es fast eins der wenigen Game-Projekte jetzt auch war. Ich denke mal, die Mentalität in Europa oder auch in Deutschland ist vielleicht nicht so da wie in den USA. Weil ich meine, hier gibt es ja sozusagen die Förderinstrumente, um irgendwie Gelder herzubekommen. Das wissen vielleicht auch viele Leute. Und ich denke mal, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit, bis sich das hier auch
bis
so
sich alle dran gewöhnt haben. Also alle Macher dran gewöhnt als haben. Auch Leute.
Genau, und vor allem, dass man halt sagt, okay, das ist eine tolle Sache, das möchte ich unterstützen. Und ich meine, 5 Euro sind vollkommen in Ordnung, aber dass halt mal auch jemand dann God-Mode nimmt, irgendwie mit 500 Euro, ist natürlich super. Und das hat halt geklappt. Das ist halt super.
Ach so, das hat jetzt geklappt?
Ja, das hat geklappt. Okay, also wir haben sozusagen unsere 2500 Euro zusammenbekommen und die gehen auch direkt an den Indie-Game-Designer, der The Most Amazing Game produziert hat.
Ah ja, also die Leute da draußen haben den Preis finanziert. Sehr schön.
Ja.
Es geht, wie gesagt, Mittwoch, 17 Uhr los. Es gibt auch eine Party irgendwie?
Es gibt eine Party, genau. Nach dem Award, gleich um 22 Uhr, gibt es eine Party im Watt Club. Da werden dann live spielen Henry Homesweet, Je Deviens, DJ in Trois Jours, Debmaster und Jackson and His Computer Band.
Wenn euch das was sagt oder wenn euch das nicht sagt, könnt ihr trotzdem gerne hinkommen. Die genauen Infos gibt es natürlich bei Amaze und den Link dorthin im Blog zu dieser Sendung, trackback.fritz.de. Thorsten, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Vielen Dank, Markus.
One to Eight von Sandro Chiavalle. Passend zum ersten Geburtstag des italienischen Ephedrina-Nap-Labels spielen wir heute nämlich den ersten Song aus ihrem Back-Katalog bei Trackback. Musikalisch haben sich die Jungs voll und ganz der Elektronik verschrieben, mit dem Ziel, talentierten jungen Künstlern eine Plattform zu bieten. Und das ganz egal, was sie machen, solange es Elektronik ist. Techno, House, Dubstep, Trance, alles. Außer eine Anforderung, gut muss sie sein. Und bei Sandro Chiaravalle haben sie da natürlich ein gutes Händchen bewiesen. Grid 1 to 8 haben wir gerade hier gehört. Ihr könnt noch mehr runterladen. Und außerdem spielen wir hier bei Trackback gleich eine Runde Blogger privat.
Trackback.
Mit Markus Richter, der tatsächlich nicht zeichnen kann und es wahrscheinlich auch nicht lernen wird. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger.
Die kleine Rubrik, wo wir in jeder Sendung jemanden interviewen, der im Internet irgendwie sein Unwesen treibt. Blog, Podcast oder etwas ganz anderes. Ihr dürft das aussuchen, also ihr, die ihr hier im Interview seid. Denn am Ende des Interviews fragen wir mal, wen sollen wir denn in der nächsten Woche interviewen? Letzte Woche war Dagmar Gose-Jakob da und hat dazu Folgendes gesagt.
Eine Community, die ich im Moment sehr aktiv lebe, das ist toonsup.de. Da tummeln sich sehr, sehr viele Cartoonisten Deutschlands. Eine tolle Seite, wie ich finde.
toonsup.de wird unter anderem mit bereitgestellt und organisiert von Martin Sander, auch bekannt als Made bei toonsup. Mit dem habe ich vorher telefoniert und meinte, wie ist denn überhaupt diese Idee zu einem Cartoon-Forum entstanden?
Eigentlich durch YouTube inspiriert, muss ich sagen. Das war damals ganz neu und dieser große Hype, alle haben dann da diese Videos geguckt, nicht? Und wir haben halt schon immer gerne Comics gezeichnet und ich habe dann halt gesucht und dachte, sowas muss es doch auch für Comiczeichner geben, nicht? Dass man das da hochlädt und präsentieren kann und kommentieren kann. Gab es aber nicht und da ich selber Softwareentwickler bin, habe ich dann mit einem Freund zusammen gesagt, okay, wir programmieren das Ding selbst.
Jetzt hören wir schon wir und mit einem Freund zusammen. Wie viele Leute betreiben das insgesamt?
Zwei. Also wir sind zwei Gründer sozusagen, die auch die Programmierarbeit machen, sage ich mal. Und ansonsten haben wir aber auch noch Leute, die so Moderatoren sind und für uns da sehr viel, mit viel Einsatz einfach die Gespräche leiten und kontrollieren, was so passiert und dass niemand böse zu dem anderen ist, sage ich mal.
Wollte ich gerade fragen, weil das ist ja so ein Forum, also generell seit dem Internet ziehen ja immer auch also ein Stückchen Bodensatz mit an. Habt ihr irgendwie so Trolle oder Störenfriede und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Ja, genau, das ist halt ein Thema, haben wir aber recht wenig. Aber sowas ist natürlich auch vorgekommen und da muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen. Also letztlich ist es jetzt so, dass wir den Leuten ziemlich klar sagen, dass halt persönliche Angriffe nicht okay sind und wenn sie sich daran nicht halten, dann werden die halt gekickt, sage ich mal.
Die andere große Problematik, die es im Netz immer gibt, ist ja Urheberrecht. Und gerade wenn es jetzt ein Forum ist, wo es um Bilder geht, habt ihr damit auch Probleme?
Nee, haben wir eigentlich noch nie gehabt. Also wie gesagt, unsere Moderatoren kontrollieren auch, was reingestellt wird und es gibt natürlich so Sachen, da weiß man, also irgendwie Asterix-Parodien und so, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist ja schon ein paar Jährchen her, dass da gerne geklagt wird und so, sowas wird rausgenommen. Nicht?
Okay, habt ihr also auch ein Auge auf, aber es ist kein großes Problem bei euch?
Nee, das ist kein großes Problem, weil die Leute sind ja, also die machen ja ihre eigenen Sachen. Nicht?
Ja. Kannst du eigentlich von dieser Plattform leben oder fällt da irgendwie Geld überhaupt ab?
Nee, im Gegenteil, also es kostet mich sehr viel Geld.
Wie viel? So ungefähr im Monat?
Also es gibt natürlich die Serverkosten, das ist aber gar nicht so viel. Wir haben auch minimal Werbung drin jetzt inzwischen, das bringt ein bisschen Geld rein, hebt das aber nicht auf. Aber ich arbeite halt im Moment auf eigenen Wunsch mit einer halben Stelle, seit jetzt 2 Jahren schon. Und wenn man das ausrechnet, naja, das ist ein halbiertes Gehalt irgendwie. Ich bin eigentlich IT-Projektleiter, dann weiß ich nicht. Also ich muss da schon so ein bisschen an meine Reserven rangehen, nicht eigentlich für später zurückgelegt.
Okay, aber warum machst du das?
Ja, gute Frage. Also es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Das ist toll zu sehen, dass das so gut ankommt und die Leute sich da so stark weiterentwickeln und sich gegenseitig austauschen. Da kommen neue Kooperationen zustande.
Okay. Also, wie ist es bei dir selber? Magst du selber Comics zeichnen? Du machst das ja auch und das kann man auch auf der Plattform sehen. Oder guckst du dir lieber die Comics anderer Leute an?
Nee, da zeichne ich lieber selber, muss ich sagen. Okay. Also wenn ich die Wahl habe, ja.
Wenn man dann so eine Seite anguckt, denkt man auch so, das könnte ich auch gerne. Ist Malen oder so Zeichnen eigentlich ein Talent oder kann man das erlernen?
Das kann man lernen. Also ich bin auch eher so, also früher als Kind, ich habe nicht besonders gut gezeichnet. Ich hatte immer nur ganz viele tolle Ideen. Und ich habe mir dann das mit viel, viel Fleiß beigebracht, dann halt auch, sage ich mal, schön zu zeichnen. Ja.
Gibt es da irgendeine Stelle im Netz, wo du sagst, geht mal dahin, da kann man das gut anfangen?
www.tunsab.de.
Ah, schamlose Eigenwerbung, aber auch ein guter Übergang zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich jetzt vor Alternativfragen und entscheidest dich für eine Alternative oder sagst, dass du keinen Bock hast. Bist du bereit?
Ja.
Heißt es der oder das Blog?
Keine Ahnung.
Kaffee oder Tee? Facebook, Twitter oder Google Plus?
Google Plus.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Seiten und Accounts betreibst du auf Google Plus?
Eine.
Bist du Hardcore oder Casual Gamer?
Ich spiele nicht mehr.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Das habe ich bei Dagmar auch gehört. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ich habe keine Ahnung.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Comics nochmal anschaust nach ein paar Monaten?
Die gefallen mir eigentlich ganz gut. Also das ist ein schönes Gefühl.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Die leere Seite.
Warum das?
Na, weil ich entscheiden möchte, was ich aufmache. Also ich habe keine Seite. Ich habe die Startseite extra ausgestellt.
Genau. Du hast aber das extra so gemacht, dass da nichts kommt. Also
ja,
gar nichts.
Das kann man ja machen. Nicht?
Okay. Genau. Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast oder das nächste Internetprojekt, das wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Also ich würde natürlich naturgemäß 2 Leute vorschlagen, die auch viel auf Tunsab posten. Und zwar, das wäre einmal der Pencil Case. Das ist jemand, der sich auch unheimlich toll entwickelt hat, beobachte ich seit ein paar Jahren. Und der zum Beispiel auch ein ganzes eigenes Universum geschaffen hat, und zwar für seinen Sohn. Also er wollte seinem Sohn zeigen, dass man auch selber mit seiner eigenen Fantasie was machen kann. Also ganz spannend. Und der Sohn ist natürlich auch ganz begeistert.
Und der zweite Vorschlag?
Und der zweite wäre Little Buddha, heißt der. Ist auch auf Tunsab unter anderem unterwegs, hat aber sehr viele Blogs. Das ist ein Mitte 20, ein junger Illustrator, aufstrebend, der auch unheimliches Talent hat, unheimliche Energie, Charme und Witz, muss man sich einfach mal angucken. Also
Okay, schauen wir mal nach, mal gucken, was daraus wird. Letzte Frage, wichtigste Frage, welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Welche Frage hast du vergessen zu stellen? Da bin ich jetzt gerade ganz unspontan.
Jawohl, ein weiteres perfektes Interview aus der Rubrik Blogger Privat mit Martin Sander, den ihr auf tunes.app.de unter dem Namen Made findet. Aber den direkten Link gibt's auch im Blog zur Sendung, trackback.fritz.de.
Es wär so schade, wenn du mich verlässt. Okay, wir hatten letztens ein bisschen Stress und seitdem rufst du nur noch sehr selten an. Es wär so schade, wenn du jetzt schon gehst. Ich hab gerade erst kapiert, worauf du stehst. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal so lieben kann. Also halt dein Maul und halt mich fest. Ich geb dir mein Herz und du mir den Rest. Aber trotzdem krieg ich dein Bild nicht aus meinem Kopf. Ganz egal wie oft du mich noch verletzt. Bitte halt dein Maul und küss mich jetzt. Frag mich nicht warum, aber ich will dich immer noch. Das macht's ja gerade so interessant. Entweder flüstern wir oder wir schreien uns an. Und am Ende sieht einer von uns beiden rot. Das ganze Drama ist doch nur Vorspiel. Aber manchmal wird es mir fast zu viel. Hätt ich gestern ne Knarre gehabt, wärst du jetzt tot. Also halt dein Maul und halt mich fest. Ich geb dir mein Herz und du mir den Rest. Aber trotzdem krieg ich dein Bild nicht aus meinem Kopf. Ganz egal wie oft du mich noch verletzt. Bitte halt dein Maul und küss mich jetzt. Frag mich nicht warum, aber ich will dich immer noch. Ich will nicht mehr diskutieren, ich will dich lieber spüren. Wenn wir weiter diskutieren, werden wir uns verlieren. Also bitte, Baby, halt dein Maul und halt mich fest. Ich geb dir mein Herz, du mir den Rest. Halt dein Maul und halt mich fest. Ganz egal, wie oft du mich noch verlässt, bitte halt dein Maul und küss mich jetzt. Frag mich nicht warum, aber ich will dich immer noch. Ich will dich immer noch. Ich krieg dich nicht aus meinem Kopf.
Diese Musik nennt der Musiker Daniel Morgenroth nicht ganz unironisch und auch vor allen Dingen nicht zu Unrecht Rumpelpop. Halt dein Maul und halt mich fest. Morgen wird Daniel bei Unsigned zu Gast sein, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, wo euch Christoph Schrag, der Moderator, unter anderem diesen jungen Herrn vorstellen wird. Und das Besondere ist, eure Mithilfe ist da gefragt. Daniel Morgenroth ist nämlich zurzeit noch auf der Suche nach einer Sängerin und will mit der zusammen dann die deutschen Tingtings gründen. Vielleicht wird die ja morgen gefunden. Hört es euch an, hört rein und ruft vielleicht an und macht mit, falls ihr darauf Bock habt. Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Ich habe jetzt nur noch einen Track für euch, bevor ich mich vom Acker mache. Und der kommt von Pool Reversed und heißt Micro Essence. Dieser Song ist aus dem Jahr 2007. Warum spielen wir den heute? Naja, weil wir in jeder Trackback-Sendung am Ende der Sendung einen Song aus dem 366 Days of Music-Projekt von Flow spielen, wo jeden Tag dieses Jahr ein Track rausgesucht wird, der Netzmusik ist, den ich also einfach nur runterladen könnt. Wenn ihr euch schon diesen Track jetzt angehört habt und für gut befindet, könnt ihr ihn runterladen und könnt dazu auf die Webseite vom Rhythmus-Netlabel gehen. Dort gibt es auch zahlreiche DJ-Mixe, die alle Creative Commons lizenziert sind, die ihr also alle runterladen könnt und die sich dann möglicherweise auch als Background-Music für die nächste Party eignen. Wie gesagt, den Track Micro Essence von Pool Reverse haben wir jetzt noch. Dann kommt Paul van Dyk und wird euch elektronisch in den Abend mitnehmen. Mir bleibt nur noch eins zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss!
Von fritz.de.